Es kommen wirklich tolle neue glutenfreie Produkte auf den Markt, weil es auch endlich mal ein bisschen mehr Nachfrage gibt und Leute es kaufen. Zeitgleich ist es dann so schwer, manchmal, wenn Leute nicht wissen, was Zöliakie ist, wirklich verstanden zu werden. Also da bin ich auch schon irgendwie in doofe Situationen geraten.
Echt und unzensiert. Ein Podcast von Edition F mit Tino Amaral.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und in der heutigen Folge habe ich Kalina Gruner zu Gast. Sie lebt mit Zöliakie, einer Autoimmunerkrankung, bei der selbst kleinste Mengen Gluten den Darm angreifen und schwere Folgen haben können. In ihrem Buch Zöliakie und Jetzt und auf ihrem Instagram-Kanal Glutenfreier Alltag teilt sie ihre Erfahrungen, gibt Tipps und zeigt, dass man trotz Diagnose ein erfülltes, genussvolles das Leben führen kann. Gemeinsam sprechen wir über ihren langen Weg bis zur Diagnose, über ärztliche Fehleinschätzungen, über die psychische Belastung und über die vielen kleinen Herausforderungen im Alltag, vom Einkaufen über Restaurantbesuche bis hin zum Reisen. Kalina erklärt, was Kreuzkontamination bedeutet, warum glutenfreie Ernährung oft eine finanzielle Frage ist und wieso Italien beim Thema Zöliakie als absolutes Vorbild gilt. Ich habe aus dem Gespräch auf jeden Fall unfassbar viel mitgenommen, vor allem ein neues Bewusstsein dafür, dass glutenfrei Leben für viele Menschen keine Lifestyle-Entscheidung ist, sondern eine absolute Notwendigkeit. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und viele Aha-Momente beim Anhören und freue mich riesig, dass ihr am Start seid. Hey Kalina, willkommen bei Echt und Unzensiert.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, schön, dass du da bist. Wie geht's, wie steht's?
Gut, langer Tag gehabt, haben wir gerade schon gesagt, aber ich bin froh, heute mal über das Thema sprechen zu können.
Ja, ich habe dir gerade auch schon gesagt, eine Kollegin von mir aus der Redaktion hat dieses Thema sehr proaktiv an mich herangetragen. Ihre Mama ist betroffen, ihr Bruder ist betroffen, von daher ja, bin ich jetzt irgendwie auch richtig invested und habe mich da gut eingearbeitet und einige Fragen aufgeschrieben. Ich hoffe, wir kommen gut durch und würde auch sagen, wir vergeuden gar keine Zeit und gehen direkt rein. Vielleicht magst du zu Beginn direkt mal definieren, was Zöliakie nochmal genau ist. Viele haben das ja so im Kopf auch mit einer Unverträglichkeit oder einer Allergie, aber das ist so viel mehr, ne?
Genau, der große Unterschied ist, dass Zöliakie eine Autoimmunkrankheit ist und man eben nicht, also bei Zöliakie ist das Schwierige, dass du gar keine Ausnahme machen darfst und halt es auf so ganz kleine Krümel schon ankommen kann. Also beispielsweise habe ich eine separate Butter, ich habe ein eigenes Schneidebrett, weil es eben diese Kleinigkeiten oder diese kleinsten Spuren von Gluten schon gefährlich sind und schon den Darm angreifen. Und das ist der Riesenunterschied zu einer Unverträglichkeit oder auch wenn man sich einfach austrennt oder weil es einem besser geht, glutenfrei ernährt. Da darf man ja dann auch mal, oder gibt es ja auch Leute, die mal eine Ausnahme machen, aber das ist bei der Zöliakie eben strikt verboten.
Ja, tatsächlich ist es auch so, dass sich die Zöliakie bei jedem Menschen anders zeigt, ne?
Genau, es gibt vor allem, was auch so tricky ist, es gibt auch eine ganz stille Zöliakie, dass die Betroffenen teilweise gar keine Symptome haben, aber die anderen haben irgendwie einen Blähbauch, die anderen müssen sich übergeben. Also es wird auch so ein bisschen als die Chamäleon-Krankheit bezeichnet, weil es einfach bei jedem ganz individuell ausfallen kann.
Ja, ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen eine stille Zöliakie haben, weiter Gluten essen und weiß ich nicht, was für Langzeitfolgen kann das haben.
Das Problem ist, dass die Darmzotten angegriffen werden und das wiederum führt dazu, dass man irgendwann nicht mehr wirklich fähig ist, Nährstoffe aufnehmen zu können. Und das ist natürlich dann, ja, dann bist du viel anfälliger für Folgekrankheiten langfristig. Das schlimmste Szenario, von dem ich immer ausgehe, ist Darmkrebs, wovor ich auch am meisten Angst habe, ehrlich gesagt. Aber ja, genau, weil der Körper einfach keine Nährstoffe mehr aufnehmen kann.
Ja, Darmgesundheit ist generell so unfassbar essentiell, ne? Also ich finde, in den letzten Jahren hat das irgendwie auch noch ein bisschen mehr Awareness bekommen, weil auch so ein geschädigter Darm, das kann ja auch sogar Depressionen begünstigen und voll, so. Also es ist unfassbar breit, das Thema, ja.
Ja, das ist ja auch so faszinierend, wie so die Darmhirnachse miteinander im Zusammenhang steht und wie man wirklich auch merkt, was Ernährung einfach grundsätzlich mit dem Körper macht und mit der Stimmung. Es ist wirklich faszinierend, finde ich, was da abgeht.
Ja. Total. Wie war es denn bei dir? Also wie lange hat es gedauert, bis du die offizielle Diagnose hattest und wie hast du den Weg auch dahin erlebt?
Sehr, sehr lange. Also wir sind von vielen Ärztinnen zu neun gerannt, weil niemand irgendwie wusste, was es ist. Ich habe zuerst Fructose weggelassen, dann mal Laktose, also alles Mögliche. Und vor allem wurde es auch ganz leicht von vielen Ärzten auf die Psyche geschoben. So gleichgestellt mit Reizdarm, wird das Kind vielleicht gemobbt, hat sie in der Schule keine Freunde, whatever. Also da haben die sich zig Ideen einfallen lassen, weil das ja doch ja, jeder hat halt mal Bauchkrummeln und jeder hat irgendwie mal Magenschmerzen, aber ich hatte es eben nicht nur einmal, sondern hat auch echt oft mich übergeben und was nicht alles. Und es war ein sehr leidenswerter Weg, würde ich sagen, weil man halt auch einfach, also irgendwann habe ich an mir gezweifelt und so mäßig habe ich mir das alles eingebildet, aber man hat halt gemerkt, irgendwas kann nicht stimmen und auch meine Eltern haben sich voll Sorgen gemacht und es ist natürlich auch einfach kräftezehrend, wenn man da so viele Anläufe macht und irgendwie nicht so wirklich weiterfindet. Und deshalb war für mich die Diagnose zwar auf der einen Seite ultra überfordernd, weil ich halt, als der Arzt meinte, es ist Zöliakie, überhaupt nicht wusste, was Gluten überhaupt ist. Auf der anderen Seite war es aber auch voll die Erleichterung, weil ich endlich wusste, okay, ich weiß, was es ist und ich habe mir das nicht irgendwie 5 Jahre eingebildet, sondern ich weiß jetzt, an welcher Schraube ich drehen kann, dass es mir hoffentlich mal besser geht.
Ich finde es so krass, du schreibst natürlich auch, oder du hast ein Buch geschrieben, aber das habe ich vielleicht auch im Intro schon gesagt, mal gucken, aber ich denke ja. Und du beschreibst ja natürlich auch den Weg sehr ausführlich noch, wie du zur Diagnose gekommen bist. Und ich finde es so krass, da hat eine Ärztin zu dir gesagt, ja, du bildest dir das vielleicht auch einfach nur ein, damit du nicht in die Schule musst. Also ich finde irgendwie, so Aussagen sind so hammerhart. Ich frage mich generell, würdest du sagen, Ärztinnen müssten auf dem Gebiet viel mehr geschult werden?
Ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, also ich habe das Gefühl, es wird jetzt gerade so ein bisschen besser, aber ich höre auch von so vielen, mit denen ich auch im Kontakt stehe, dass die alle sagen, es ist so schwer, an gute Ärztinnen zu kommen und auch Gastroenterologen sind alle unterbesetzt und es ist ganz oft, also ich habe von vielen gehört, die auch einfach auf die Psyche, also dass es auf die Psyche gestempelt wurde und dass man so gar nicht ernst genommen wird. Und das ist halt einfach frustrierend, weil man ist ja schon total am Verzweifeln und total überfordert, weil es einem nicht gut geht. Und wenn man dann auch noch nirgendwo Hilfe findet, macht das Ganze ja nicht wirklich einfacher.
Ich finde es auch so frustrierend, dass man den Leidensweg von vielen Menschen so stark verkürzen könnte, wenn man einfach im Kindesalter kategorisch durchweg eine Diagnose guckt. Gibt's eine, keine?
Definitiv. Und das war jetzt so interessant. Ich habe letztes Jahr in Mailand studiert. Und in Italien, witzigerweise, ist das gar kein Problem mit der Zöliakie, weil es da genauso stattfindet, dass alle Kinder auf eine Zöliakie getestet werden.
Wie wird denn überhaupt eine zuverlässige Diagnose gestellt? Ist das ein Bluttest oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also es kann auf jeden Fall auch über die Eisenwerte ermittelt werden. Wenn man eine Zöliakie hat, ist es ganz oft so, dass man einen sehr, sehr, sehr geringen Eisenwert hat. Aber danach, um es sicherzustellen, dann auch nochmal durch eine Magen- und Darmspiegelung. Also dann wird man eigentlich eine Überweisung bekommen für einen Gastroenterologen und kann dann da das Ganze nochmal doppelt sichern lassen, was ich auch jedem empfehlen würde.
Ja, du hast gerade schon angerissen, deine Eltern waren auch sehr überrumpelt von der Diagnose, haben davon noch nie was gehört. Da ist mir die Frage aufgekommen, ist das was Vererbbares? Haben die zum Schluss dann auch Zöliakie oder wie entsteht sowas überhaupt?
Wie es entsteht, weiß ich tatsächlich auch nicht genau, aber es ist auf jeden Fall vererbbar. Ich bin in meiner Familie bisher die Einzige, die Zöliakie hat. Aber der Arzt meinte zu mir auch schon, dass es eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass ich es auch vererben könnte. Und generell, wenn ich Leute kennenlernen, die auch betroffen sind, ist es ganz, ganz oft so, dass auch die Schwester oder die Zwillingsschwester oder die Eltern, Großeltern, whatever, auch eine Zöliakie haben. Also ich dränge meine Eltern auch immer dazu, ihr solltet euch auch trotzdem nochmal testen lassen, weil ich glaube, vielleicht ist da doch irgendwas, aber denen geht's noch gut, toi, toi, toi.
Na gut. Ja, du hast gerade schon angesprochen, was die Diagnose mit dir gemacht hat. Ne? Irgendwie auf der einen Seite natürlich auch erleichternd, auf der anderen Seite natürlich auch eine unfassbare Überforderung. Ich finde auch so krass, in wie vielen Produkten Gluten steckt. Ne? Also das ist glaube ich, das kann man sich gar nicht so genau vorstellen. Deswegen vielleicht reißt du es mal an.
Ja, also es ist natürlich in diesen offensichtlichen Produkten wie Nudeln, Brot, wenn man einen Kuchen backt, im Mehl ist Gluten, Bier. Aber es ist eben auch in so viel mehr, also beispielsweise Gemüsebrühe, Lakritz, ganz oft so diese sauren Gummibärchen. Es wird ganz oft in diesen Fertigsoßen wird Weizen als Bindemittel benutzt, einfach weil Weizen ein total günstiger Stoff ist und gerne einfach überall zur Verdickung mit eingesetzt wird. Generell Thema Verdickung, in ganz vielen Soßen ist Gluten enthalten. Und das macht es so schwer, weil Gerstenmalzextrakt darf man eben auch nicht. Und das ist auch überall drin, also grundsätzlich in allen Getreidesorten. Ja, Das ist jetzt mal so. Ich bin da schon immer so drin, dass ich manchmal total vergesse, ach ja, das gibt's ja auch noch, aber weil ich mich bin total in meiner Zöliakie-Bubble und dann ist es immer mal ganz witzig, wenn man Leute kennt, die das auch teilweise auch heutzutage noch nie gehört haben, wo ich dachte, das geht gar nicht mehr. Aber gibt es doch noch.
Ja, also mit der Zeit kriegt man einfach auch ein Gefühl dafür. Natürlich. Genau. Hast du denn so praktische Tipps für Leute, die jetzt gerade vielleicht frisch die Diagnose bekommen haben? Wie kann man sich beispielsweise den Einkauf im Supermarkt erleichtern?
Was schon mal das Schöne ist, gerade in der Entwicklung, ist, dass es in so gut wie jedem Supermarkt mittlerweile was Glutenfreies gibt. Wenn es ein ganz toller Supermarkt ist, wie irgendwie eine größere Supermarktkette, dann ist es sogar sortiert. Es gibt ein großes glutenfreies Regal, wo man sich bedienen kann. Es gibt, das ist halt das Schöne, es gibt heutzutage eigentlich jedes Produkt auch in glutenfrei. Das finde ich immer irgendwie auch ganz ermutigend, dass ich das Gefühl habe, ich muss auf nichts verzichten, sondern ich kann mir alles in glutenfrei kaufen oder selbst machen. Das finde ich ganz toll. Ja. In Bioläden beispielsweise gibt es dann manchmal noch eine viel größere Auswahl oder eben in diesen wirklich großen Supermarktketten. Das Schöne ist, wenn was glutenfrei ist, was normalerweise nicht glutenfrei ist, dann gibt es das glutenfreie Siegel. Darin kann man sich gut orientieren. Das darf auch wirklich nur drauf sein, wenn das Ganze glutenfrei ist oder dass da glutenfrei draufsteht. Und dann ist es manchmal so ein bisschen tricky bei Produkten, die kein Gluten enthalten. Da steht es aber auch nicht explizit drauf. Das kann dann nochmal so eine andere Challenge werden. Aber grundsätzlich fährt man mit den Sachen gut. Das ist auch immer so mein Tipp für Leute, die die Diagnose neu bekommen haben. Einfach erstmal zu Hause alles mit Gluten verschenken oder in eine ganz andere Ecke stellen an die Eltern, was auch immer. Und dann einfach einmal alles, die Grundnahrungsmittel in glutenfrei kaufen, damit man zu Hause nicht das Gefühl des Verzichts hat, weil das finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass man da nicht auch noch irgendwie so eine Extranummer ist, sondern da kann ich mir die Nudeln nehmen, weil ich weiß, das sind glutenfreie Nudeln und ich fühle mich wieder ein Stück normaler.
Ja, spannend fand ich den Punkt, den du auch in deinem Buch aufgefasst hast, dass man zwar irgendwann so ein bisschen seine Safe Foods hat, aber dann muss man trotzdem irgendwie auf Zack bleiben, weil dann Lebensmittelrezepturen sich ändern. Also ist es irgendwie auch verrückt, ne? Dass dann, also man kommt irgendwie auch nicht so richtig zur Ruhe, ne?
Ja, es ist eigentlich so ein ständiges auf der Hut sein. Man kann einfach auch keine Pause machen. Und was zum Beispiel, was ich auch oft höre, ist, dass Leute, die Zöliakie haben, auch Milch nicht so gut vertragen. Und gerade in dem Zusammenhang werden ganz viele Produkte vegan gemacht und immer auf Haferbasis. Und das ist das Doofe, dass man als Zöliakie-Patient auch keine normale Hafermilch trinken darf, sondern die muss glutenfrei zertifiziert sein. Und es gibt ja eben ganz viel irgendwie Dips, neue Rezepturen auf Haferbasis und Sahne auf Haferbasis. Und das macht es noch komplizierter, weil Hafer so tricky ist. Hafer hat man auch zuerst immer gar nicht auf dem Zettel. Und Hafer ist an sich sogar glutenfrei, nur wird es im Abbau kontaminiert und deshalb muss der Hafer glutenfrei zertifiziert sein. Und das macht es zum Beispiel beim Einkaufen immer wieder schwierig, weil da gerne mal die Rezepturen geändert werden und auf einmal wird die Sojamilch durch eine Hafermilch ersetzt.
Ja, eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, inwiefern würdest du sagen, dass glutenfreie Ernährung teurer ist als konventionelle?
Sehr, sehr viel teurer. Es ist echt verrückt. Also für glutenfreie Haferflocken zahlt man, glaube ich, dreimal so viel. Für Nudeln zahlt man dann teilweise doppelt so viel. Und es ist halt so traurig, weil man sucht es sich ja nicht aus. Ich habe keine andere Wahl. Und da habe ich auch schon von vielen gehört, dass es echt auch sich finanziell definitiv, ich bin Studentin, man merkt schon am Monatsende, dass man sehr viel Geld für Lebensmittel ausgeben muss.
Ja, also ich finde, das ist ja auch eine ganz klare Klassismusfrage dann, ne? Also, dass Menschen, die weniger haben, dann auch irgendwie an so einem Grundding wie Ernährung sparen müssen.
Ja, und das tut einem auch einfach nur so doll leid, weil man ist schon irgendwo bestraft und es wird dann noch schwieriger. Und man kann zwar sich einen Grad der Behinderung beantragen lassen, dann kriegt man so steuerliche Vergünstigungen. Das sind aber, oder eine Aufwandsentschädigung, ich weiß gar nicht genau, wie das professionell heißt, aber es sind dann, glaube ich, 200-300 Euro, die man von der Steuer absetzen kann. Ist wenigstens ein bisschen, aber es sind wirklich teure Lebensmittel. Und man braucht sie halt auch leider. Das ist so ein bisschen das Problem. Man kann nicht alles selbst machen.
100%, ja. Du hast gerade schon von Kontamination erzählt.
Ja, Kreuzkontamination.
Das ist natürlich, it's a mouthful, aber genau, das spielt natürlich auch eine riesige Rolle bei dem Thema. Vielleicht magst du das auch nochmal anreißen.
Ja, also Kontamination ist so ein bisschen das Steckenpferd der Zöliakie, was es so super kompliziert macht, weil, wie ich schon am Anfang erzählt habe, bei der Zöliakie ist es so wichtig, dass man nicht mal ein Krümel Gluten zu sich nehmen darf. Beispielsweise, wenn meine Eltern sich ein Butterbrot schmieren, kann ich nicht die gleiche Butter benutzen, weil dann dieser Krümel in der Butter ist. Und dieses Thema Kontamination macht natürlich gerade beim Auswärtsessen gehen alles so super, super kompliziert. Oder auch, wenn ich mit meinen Freundinnen koche, weil es zum Beispiel schon so weit gehen kann, dass man ein Holzbrett eigentlich nicht benutzen soll bei Zöliakie, weil sich in diesen kleinen Holzrinnen Gluten absetzen kann. Und das macht natürlich das Ganze auch so schwierig, wenn man mal im Restaurant essen geht. Ich kann dreimal oder viermal darauf appellieren, es muss wirklich 100% glutenfrei sein. Aber wie sie es in der Küche letztendlich zubereiten, weiß ich nicht. Und es kann so schnell gehen, indem man den gleichen Kochlöffel nimmt oder das Brett noch nicht 100% sauber war, die Ablage, was auch immer. Und das macht einfach diese Zöliakie so super schwer, weil es auch im Umgang, zu Hause bin ich sicher, zu Hause geht es mir super gut. Da habe ich auch das große Glück, dass ich zum Beispiel eine 100% glutenfreie Küche habe. Aber sobald man in einem neuen Umfeld ist, sobald man essen geht, muss man immer dieses, hat man auch vor allem immer dieses kleine Restrisiko von Kontamination.
Ja. Wohnst du mittlerweile alleine?
Genau, mittlerweile wohne ich allein. Ich habe aber auch schon in einer WG gewohnt. Da war es zum Teil ein bisschen komplizierter mit der Zöliakie. Einfach genau wegen dieser Kontamination und weil
aber
man.
Aber wie läuft das dann ab? Hat man dann alles doppelt?
Ja, so ungefähr. Also ich hatte in meinem Zimmer dann mein eigenes Brett. Ich hatte in Deutschland habe ich in einer WG gewohnt, wo das nicht so schwierig war, weil ich einfach gut erklären konnte und die Leute auf mich Rücksicht genommen haben. Und ich habe dann schon immer einfach nochmal, bevor ich was gekocht habe, nochmal das Brett abgewaschen, weil ich meinen Mitbewohnern nicht ganz so doll vertraut habe teilweise. Aber da hat es mir auch niemand übel genommen. Und ich hatte dann meine eigene Sojasauce und ich hatte, ja, einfach, wir haben halt leider dann meistens nicht zusammen gekocht, sondern ich habe mein eigenes Essen gekocht. Aber jetzt in Italien hatte ich so ein Zwecks-WG und da hat niemand auf mich Rücksicht genommen. Und ich habe da wirklich mit mir gehadert, überhaupt zu kochen, weil die Küche immer dreckig war. Es war überall Weizen, überall lagen Brotkrümel rum. Da fühlst du dich halt auch nicht wohl. Also, nee. Ja. Von daher, das ist schon der pure Luxus, wenn man alleine wohnen kann mit der Zöliakie oder eben mit Leuten, mit denen man sehr vertraut ist, die da wirklich Rücksicht auf dich nehmen.
Ja, alleine da auch die Grundsachen einfach generell glutenfrei zu haben dann, ne? Also wahrscheinlich, genau. Du hattest einen eigenen Toaster, habe ich irgendwie gesehen, mit deinem Namen drauf. Also das sind halt so typische Dinge wahrscheinlich dann, ja.
Ja, genau. Und das ist zum Beispiel auch bei meinen Eltern so. Da weiß ich, egal welche Soße ich benutze, die haben nur so glutenfreie Soßenbinder zu Hause, auch wenn ich da nicht mehr wohne, einfach weil es einfacher ist. Da habe ich auch immer noch meinen eigenen Toaster, genau nochmal auf Bezug von Kontamination. Man darf zum Beispiel auch nicht den gleichen Toaster benutzen. Das macht es viel, viel einfacher, wenn man die Basics alle in glutenfrei hat. Sonst kann es auch so schnell gehen, dann nimmst du einen Löffel von dem Pulver und zack, das ist eine Gemüsebrühe, die doch mit Weizen gestreckt wurde. Und zack, kannst du das ganze Essen verwerfen. So.
Ja, voll.
Und vor allem...
Ja, sorry.
Nimmt das dann halt auch so die Leichtigkeit und den Spaß am Kochen und am Essen, weil man immer wieder Angst hat, oh Gott, ist das jetzt wirklich sicher?
Total, ja. Du hast gerade natürlich auch Auswärtsessen schon angesprochen. Restaurantbesuche stelle ich mir nochmal next level krass vor, weil man sich halt auch ständig erklären muss. Und ich finde auch so krass, selbst wenn es einen glutenfreien Kuchen gibt in einem Café, weißt du halt auch nicht 100%, ob das Zöliakie sicher ist. Ne? Also du musst halt ständig in den Austausch gehen.
Genau, und du bist auch irgendwo ständig die Komplizierte, weil ich habe das auch oft erlebt, dass dann Bekannte zu mir gemeint haben, hier ist ein glutenfreier Kuchen, isst den doch. Und dann habe ich mich natürlich gefreut, dass die Leute Rücksicht auf mich genommen haben und sehen, oh, glutenfrei, Kalina kann das essen. Aber kann ich eben nicht, weil es dann doch in der gleichen Küche zubereitet wurde wie auch ein normaler Kuchen. Und dann wieder zu erklären, und nicht das Gefühl zu vermitteln, ich stelle mich hier gerade an, weil ich bin Etepetete und keine Ahnung was, sondern ich darf es gerade wirklich nicht essen, weil das für mich zu gefährlich ist, so nach dem Motto, ist dann doch nochmal schwierig, weil die Leute es ja auch vor allem gut meinen mit einem. Und ja, das ist halt immer so schade, weil man ja auch einfach Leichtigkeit sich manchmal wünscht und es ist auch super anstrengend, immer wieder im Restaurant nachzufragen oder dann vor jedem Restaurantbesuch, das man nicht kennt, ein bisschen Angst zu haben, weil man nicht weiß, wie reagieren die KellnerInnen auf mich? Ich will ja auch nicht, also ich würde das ja auch nicht schön finden, wenn ich so mit 10.000 Fragen durchlöchert werde, aber ich habe halt teilweise keine andere Wahl. Und Mit meinen Freunden beispielsweise ist das gar kein Problem, weil da weiß ich, die stehen auch für mich ein. Aber ich habe das immer mal wieder im beruflichen Umfeld oder so mit neuen Leuten. Da will man ja auch nicht immer auffallen. Und dann ist das manchmal doch ganz schön anstrengend.
Ja, voll. Eine Kollegin hat mir auch erzählt, die waren dann irgendwie Sushi essen. Und da musst du ja selbst dann fragen, was für ein Reisessig benutzt ihr? Weil manche Reisessig haben dann irgendwie Gluten und manche nicht. Also alleine so um die Ecke zu denken ist, ja.
Ja, das, und genau das ist es halt, dass man es so oft gar nicht unbedingt auf einem Zettel hat und es doch einfach irgendwie gefühlt überall lauert.
Du schreibst in deinem Buch, wichtig ist, einen Weg zu finden, der einem selbst Sicherheit gibt, ohne sich sozial abzukapseln. Weil ich kann mir schon auch vorstellen, dass die Angst einen auch schnell einsam macht, ne?
Total. Also gerade dieses, als ich die Zöliakie bekommen habe, war ich 10 Jahre jünger, da habe ich auch, da wollte ich auch gar nicht auffallen. Und ich wusste, wenn ich jetzt mit irgendwem ins Restaurant gehe, dann muss ich für mich einstehen und muss irgendwie mit der Kellnerin vielleicht diskutieren oder muss mich trauen, meinen Mund aufzumachen und zu fragen, ob ich das wirklich, wirklich, wirklich essen kann. Und gerade so als schüchternes Mäuschen traut man sich das vielleicht auch gar nicht. Oder ich, ja, erlebe das auch jetzt einfach noch ganz, ganz oft, dass ich mir denke, boah, will ich mir das jetzt wirklich geben, mich da wieder in einem Restaurant vorzustellen und die Küche nachzufragen vorher. Ich mache schon das, dass ich vorher anrufe und eine Mail schreibe oder mir online die Speisekarte anschaue. Aber es bleibt ja trotzdem nicht aus, dass du dann vor Ort nochmal nachfragst. Und manchmal ist das einfach super anstrengend. Und da habe ich so ein bisschen lernen müssen, dass man eben sich manchmal dazu zwingt, dann trotzdem rauszugehen. Und selbst wenn ich dann nur mit den anderen Wasser trinke oder eine Cola oder was auch immer, ich sitze dann trotzdem dabei und habe trotzdem meine Freunde um mich rum. Dann habe ich vielleicht schon davor gegessen oder esse danach nochmal was, weil das eben ganz, ganz wichtig ist, weil Essen ja einfach so doll verbindet. Also Essen ist so ein soziales Ding, das macht es echt schwierig, wenn man da dann nicht teilhaben kann.
Ja, du sprichst da auch einen wichtigen Punkt an, weil ich glaube, viele Leute wissen auch gar nicht, wie mit umgehen. Ne? Also ich habe eine betroffene Person im Umfeld und nehme ich die jetzt mit, obwohl es da jetzt nichts Glutenfreies gibt. Ich will da ja auch nichts voressen, aber dann, ich will ja irgendwie das neue Café ausprobieren, aber die haben halt nichts, weißt du? Irgendwie auch dieser schmale Grat zwischen unter die Nase reiben und einfach mitnehmen und sie trinkt halt nur was, ne? Es ist, glaube ich, auch nicht so einfach manchmal.
Ich glaube auch, und ich glaube, das ist es einfach auch ganz, ganz individuell. Also ich finde es immer am schönsten, wenn ich einfach in Anführungszeichen normal behandelt werde. Und es ist dann ja immer noch mein freier Wille, ob ich mitkommen möchte oder nicht. Aber ich glaube, was auch bei vielen beliebt ist, ist das sogenannte Essriechen, dass ich dann, wenn meine Freunde sich einen Crepe holen, dann freue ich mich für die. Und ich will dann einfach mal kurz eine Nase nehmen von diesem geilen Nutella-Crepe. Und dann ist es zwar doof, dass ich ihn nicht essen kann, aber ich freue mich ja dann, dass meine Freundin ihn essen kann. Und danach gehen wir dann halt mir irgendwo einen Snack holen. Also ich finde es... Ich glaube, da muss man auch immer individuell mit der Person nochmal quatschen, aber grundsätzlich würde ich sagen, ich glaube, es freut sich jeder, wenn man ganz normal immer trotzdem anbietet, willst du mitkommen, und nicht irgendwie jemanden ausschließt. Es gibt auch manchmal diese Extremen, wenn meine Freunde jetzt zu einem All-You-Can-Eat-Buffet gehen würden, dann würde ich auch sagen, da komme ich nicht mit, weil das ist dann einfach nur anstrengend, so viel leckeres Essen zu riechen und nichts essen zu können. So in den Fällen vielleicht mal nicht, aber normalerweise gibt es immer irgendwie zur Not halt nur ein Getränk, dass man dann nett dazu sitzen kann.
Ja, aber gab es die Phasen, wo du dich ausgeschlossen gefühlt hast wegen der Zöliakie?
Ja, es gab auf jeden Fall immer wieder Momente, in denen es auch mir sehr schwer fiel, das so auszuhalten. Ich war jetzt in Vietnam, da haben alle zu Hause bei den Einheimischen gegessen und die haben ja zum Beispiel auch eine ganz andere Gastfreundlichkeit und haben mit super viel Mühe mir Essen angeboten und ich musste denen dann verklickern, ich darf es nicht essen. Und das hat mir so das Herz gebrochen, in diesen Augen das Unverständnis zu sehen, warum ich jetzt das Essen nicht esse. Vor allem, weil da dann auch noch die sprachliche Barriere dazu kam.
Klar.
Und in solchen Momenten hätte ich mir einfach gewünscht, mich mit an den Tisch zu setzen und mitzuessen und nicht die komische Deutsche zu sein, die da irgendwie nichts essen möchte. Das sind vor allem immer so einzelne Momente, würde ich sagen, in denen man sich sehr zurückgezogen und auch irgendwie dann so ein bisschen überfordert fühlt, weil da weiß man selbst dann auch nicht so richtig, wohin mit mir und oder wohin mit sich und will dann auch nicht dabei sitzen, wenn alle anderen was essen. Also das ist dann manchmal schon auch komisch oder unangenehm für einen selbst auch.
Ja, wie gehst du denn mit privaten Einladungen um? Und dann kommst du da an und dann hast du natürlich auch das Risiko, oh, vielleicht kriege ich da auch dann doch nichts zu essen, weil dann doch irgendwie was kontaminiert ist.
Ja, meistens nehme ich eigentlich überall mein eigenes Essen mit hin. Damit fahre ich eigentlich immer. Also ich habe wirklich in jeder Tasche findest du irgendeinen Riegel oder irgendeine Banane oder was auch immer, dass man was zu essen hat. Oft sind auch meine Freunde so, dass sie fragen, soll ich dir was mitbringen oder soll ich dir was kochen, würdest du es dann überhaupt essen? Mhm. Und ich mache es dann einfach gern so, dass ich zum Beispiel mein Lieblingsessen mitbringe in großer Portion, dann können die anderen auch was von mir mitessen. Oder dass sie die Packung noch zulassen, finde ich auch immer ganz gut, dass ich mir dann das Brot selbst in eine Pfanne lege, damit es nicht aus Versehen doch in den Toaster geschmissen wird. Das wissen ja auch die Menschen gar nicht teilweise, gerade wenn man jetzt nicht jeden Tag miteinander irgendwie zu tun hat.
Ja.
Und dann würde ich einfach auch immer empfehlen, zur Sicherheit was Eigenes zu essen dabei zu haben, weil wenn man hungrig ist und dann andere Leute essen sieht, das ist keine gute Kombi.
Voll. Ja. Ich würde gerne noch auf die Menschen zu sprechen kommen, die glutenfrei als Lifestyle-Entscheidung für sich implementiert haben. Findest du, diese Leute tragen auch einen gewissen Funken von Verantwortung, wenn es darum geht, irgendwie auch bei dem Thema Menschen mit Zöliakie mitzudenken?
Ja, ich finde das Thema so ein bisschen schwierig, weil ich auf der einen Seite finde ich super gut, dass sich Leute aus Trend glutenfrei ernähren, weil dadurch einfach neue Produkte auf den Markt kommen. Ich finde es nur ganz schwierig, wenn es dann dieses, ohne das jetzt irgendwie pauschal sagen zu wollen, aber so dieses Hipster-Getue ist, so, oh, es muss glutenfrei sein und was nicht alles, weil dadurch meiner Meinung nach ganz doll diese Ernsthaftigkeit der Zöliakie in Konflikt gerät. Und das sehe ich immer wieder, dieses, oh, eigentlich lebe ich glutenfrei, aber heute gönne ich mir einen Döner. So, das ist das, wo dann dieses Unverständnis entsteht, weil eh schon diese große Aufklärungslücke teilweise besteht in Bezug auf die Zöliakie. Und dann bleibt natürlich bei den meisten einfach nur hängen, ach, glutenfrei, da kann man auch mal eine Ausnahme machen. Und dadurch ist es so, so schwer für uns teilweise einzustehen und wirklich zu sagen, ich darf jetzt nicht mal das gleiche Butterbrotmesser benutzen. Und da dann auch Verständnis zu treffen, ist super schwer. Und deshalb, ich würde schon sagen, die haben eine gewisse Mitverantwortung, einfach in dem Sinne, dass man dann schon, ich finde es halt so schwierig, weil auf der einen Seite, wie ich schon meinte, es kommen wirklich tolle neue glutenfreie Produkte auf den Markt, weil es auch endlich mal ein bisschen mehr Nachfrage gibt und Leute es kaufen. Zeitgleich ist es dann so schwer, manchmal, wenn Leute nicht wissen, was Zöliakie ist, wirklich verstanden zu werden. Also da bin ich auch schon irgendwie in doofe Situationen geraten.
Ja, und das breite Angebot, was es dann teilweise gibt, also jetzt nicht vielleicht abgepackte Sachen, die irgendwie im Supermarkt sind, aber dann in Cafés oder Restaurants, sind dann aber auch nur augenscheinlich glutenfrei, aber werden halt dann nicht komplett breit reflektiert. Ne? Also die Kollegin von mir meinte auch, also dass man da auch vielleicht einfach mal, wenn man glutenfrei irgendwie im Café unterwegs ist, aber es gar nicht so unbedingt braucht, weil man keine Zöliakie hat, aber trotzdem irgendwie zu fragen, hey, ich würde gerne darüber sensibilisieren, ne? Also vielleicht sich ein bisschen auch, weiß ich nicht, breiter damit auseinanderzusetzen, aber klar, für manche ist das vielleicht zu viel verlangt, aber ich finde, das wäre eigentlich drin, ja.
Ja, das fände ich auch richtig schön. Einfach grundsätzlich so, wenn man glutenfrei auch aus Trend ernährt, sich wenigstens so ein bisschen damit zu beschäftigen, was es noch gibt und warum es manche Menschen vielleicht auch machen müssen. Und ich glaube, das wäre auf jeden Fall ein guter erster Schritt, weil Aufklärung ist einfach das A und O.
Ja, ich finde auch, es sollte Regelungen geben, dass die Gastro, die was Glutenfreies anbietet, sich eigentlich auch mit der Thematik auseinandersetzen muss. Also es kann ja irgendwie auch nicht sein, ne?
Ja, ich hoffe auch, da tut sich noch was, weil, also gerade Restaurantbesuche, da erlebt man teilweise auch echt noch, auch manchmal Situationen, dass Restaurants gar keine Allergene-Karte haben, was eigentlich auch nicht erlaubt ist in Deutschland. Und trotzdem findet man das ganz, ganz oft, wo man sich auch denkt, das kann eigentlich auch nicht sein.
Ja, du hast gerade Italien schon angesprochen. Ich glaube, das ist so das Vorzeigeland, wo du wahrscheinlich auch Auswanderungsfantasien kriegst, weil das irgendwie schon auch einfach nochmal anders ist. Inwiefern kann sich Deutschland denn da nochmal eine Scheibe abschneiden? Was machen die denn so krass
einfach
anders?
Einfach viel mehr dieses, zum Beispiel erstmal der erste Schritt, dass jedes Kind auf Zöliakie getestet wird. Dadurch ist die Dunkelziffer viel geringer. Dadurch haben viel mehr Leute eine diagnostizierte Zöliakie. Dann ist es auch so, dass man dort als Zöliakie-Patient monatliche Gutscheine bekommt für glutenfreie Lebensmittel. Das heißt, da wird auch finanziell viel mehr unterstützt. Und dadurch, dass eben viel mehr Leute Zöliakie haben, gibt es auch ein viel größeres Angebot. Also ich finde das so verrückt, in Italien bekommst du selbst irgendwo auf dem Dorf in einer kleinen Tankstelle einen Scherriegel oder einen glutenfreien Riegel oder was auch immer. Und es ist vor allem auch viel, viel günstiger. Also es gibt da in den Discountern glutenfreie Eigenmarken. Und da kriegst du teilweise glutenfreie Nudeln für 88 Cent, was du in Deutschland niemals bekommen würdest. Mhm. Und das ist definitiv erstrebenswert hier in Deutschland. Also
man trifft. Wie machen die das? Ja, mach ich weiter, sorry.
Nee, alles gut. Man trifft selten auf Leute, die überhaupt nicht wissen, was Gluten ist. Also eigentlich kennt sich jeder aus. Das ist auch so verrückt. Und das macht,
wie machen die
also
das
ich
denn?
Hatte in Italien, mir fällt immer noch was ein, nee, aber ich hatte in Italien das erste Mal das Gefühl von Leichtigkeit. Ich konnte da einfach nach der Uni in der Mensa gab es ein glutenfreies Brot. Ich konnte nach der Uni spontan mit meinen Freundinnen Pizza essen gehen, weil ich wusste, da gibt es schon auch eine glutenfreie Pizza. Ich hatte das erste Mal dieses Gefühl, ich gehe einfach irgendwo rein und werde schon was finden. Natürlich gibt es da auch mal Restaurants, wo das nicht so ist, aber im Vergleich zu Deutschland war das wirklich ein Paradies.
Ja, ich frage mich, woran das liegt, weil die so viel Gluten-Sachen irgendwie anbieten in ihrer Kulinarik oder wie? Ja.
Ja, und das ist also auch so, man denkt das ja gar nicht. Italien, jeder meinte zu mir auch, du kannst doch nicht nach Italien gehen, da bist du ja ganz mager so. Aber ich glaube, es liegt wirklich daran, dass die einfach eine viel höhere Anzahl an getesteten Leuten haben und deshalb die Nachfrage steigt.
Wie sieht denn Reisen generell aus mit Zöliakie? Ist das für dich easy machbar oder ist das schon auch einfach eine Herausforderung?
Es kommt auf jeden Fall sehr drauf an, wohin man reist. Ich würde sagen, in Europa ist es auf jeden Fall sehr gut machbar, weil teilweise fast jedes Land besser ist als Deutschland. Also das ist dann eher immer so, dass man denkt, yay, ich bin in einem anderen Land und finde endlich ein bisschen mehr glutenfreies.
Oh Gott,
also das ist wirklich verrückt. Auch in Spanien ist es super. Aber grundsätzlich ist es gerade auch so im Vergleich zu ferneren Fernreisen teilweise sehr, sehr schwierig, finde ich. Es ist halt, wobei es ist einfach, würde ich sagen, ein anderes Reisen, weil man weniger der Kulinarik wegen reist, sondern vor allem, wenn andere das einheimische Essen ausprobieren, schaust du dir doch irgendwie was anderes an. Also es ist sehr viel mehr Vorbereitung. Es kommt wirklich auch darauf an, ob du in einem Hotel bist oder Backpacking betreibst, also das ist ganz schwer zu pauschalisieren, aber ich würde sagen, es ist schon auf jeden Fall nervenaufreibender, als es ohne ist, weil man halt einfach immer Angst hat, nichts zu essen zu finden und dann kommt natürlich noch die sprachliche Barriere dazu, das macht es auch nicht unbedingt leichter. Ich finde zum Beispiel immer schön, wenn man sich einfach ein Airbnb bucht oder einfach, oder generell, ich finde es immer schön, wenn man sich eine Ferienwohnung bucht, weil dann weiß ich, ich habe meine eigene Küche und ich kann mir einfach mein Essen machen. Im Hotel hat man auch schon, ich war jetzt letztes Jahr mit meinem Papa in einem All-Inclusive-Hotel und ich glaube, er konnte alles davon essen und ich konnte so 10% davon essen. Und dann dachte ich auch so, ich zahle gerade genauso viel wie du dafür, dass ich viel, viel weniger essen kann und auch noch Angst habe vor dem Essen, weil ich überhaupt nicht weiß, ob die mich verstanden haben.
Oh Gott.
Muss man halt dann zweimal, dreimal überlegen, wie man da für sich eine gute Lösung findet. Aber ich will auf jeden Fall, dass man sich dadurch nicht einschränken lässt, sondern dass man es trotzdem macht. Also das ist mir halt auch so wichtig zu vermitteln. Dass, klar, es ist manchmal nervig und manchmal esse ich dann auch gefühlt 3 Tage nur glutenfreie Haferflocken mit Milch. Aber es ist ja kein Grund, nicht irgendwo am Strand zu liegen oder irgendeine neue Kultur kennenzulernen und sich zu Hause zu isolieren.
Total guter Punkt. Eine Sache, über die wir da aber trotzdem auch sprechen müssen, wenn du dann irgendwie an so einem Buffet bist, oder machst du ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt, aber wie oft kommt es denn vor, dass du dann aus Versehen Gluten zu dir nimmst und wie gehst du damit um?
Zum Glück in letzter Zeit sehr, sehr wenig. Also ich würde sagen, vielleicht einmal im halben Jahr. Einfach, weil man nicht immer... Also ich würde auch sagen, es war gar nicht unbedingt immer dann von mir verschuldet, sondern auch der Umstände entsprechend wegen. Aber man merkt es, oder es, das kommt natürlich wieder darauf an, weil es bei jedem unterschiedlich ausfällt. Aber ich merke es dann einfach, dass ich mich eigentlich ein paar Stunden später übergeben muss. Und dann hält es bei mir auch 3-4 Tage an, dass ich einfach merke, mein Darm ist absolut nicht in Ordnung. Und dann gehe ich vor allem damit um, dass ich mir keine Vorwürfe macht, dass es dazu gekommen ist. Das musste ich sehr doll lernen, weil am Anfang war ich so, auch als mir, keine Ahnung, mein Ex-Freund dann damals aus Versehen hat er, ich weiß gar nicht, wir haben uns mal was gekocht und aus Versehen hat er irgendeine falsche Soße genommen. Und ich habe dann angefangen, Vorwürfe zu machen, aber es ist so, die allerdümmste Sache, die man machen kann, sondern es ist so, es ist jetzt gerade passiert. Ich weiß, alle in meinem Umfeld geben immer 100%, dass es nicht dazu kommt. Ich selbst gebe auch 100%. Aber wenn man sich dann auch noch fertig macht, dann ist man mental auch noch komplett fertig. Und das macht es auf jeden Fall nicht besser. Deshalb würde ich sagen, nicht stressen lassen. Einfach sagen, ich bin jetzt 3 Tage krank. Es ist so, shit, doof gelaufen. Und dann vor allem finde ich auch immer wichtig, rauszufinden, woher kam jetzt dieser Glutenunfall, damit man eben den Fehler nicht nochmal macht.
Fair, ja. Ich finde, eine Sache, die du in deinem Buch geschrieben hast, hat mich ein bisschen überrascht und dann irgendwie aber auch nicht, weil du schreibst, dass du auch eine gewisse Dankbarkeit verspürst. Und vielleicht magst du das so ein bisschen mal ausführen, weil das könnte jetzt irgendwie Leute irgendwie eine falsche Ecke locken, aber es macht schon Sinn, worüber du dankbar bist.
Ja, also ich finde, erstmal so in Bezug auf meine Entwicklung, ich musste einfach lernen, selbstbewusster zu werden. Ich musste lernen, für mich einzustehen und mich mit meinem Körper auseinanderzusetzen. Es war auch irgendwie so schön, dass man wenigstens wusste, was es ist. Und man weiß, wenn ich mich so und so ernähre, dann geht es mir besser. Und ich finde auch so, es ist im Endeffekt zum Glück nur etwas, was ich aktiv behandeln muss. Ich muss keine Medikamente jeden Tag nehmen, sondern ich weiß, ich kann mich so und so ernähren und dann geht es mir gut. Und man hat eben dadurch auch ganz anders gelernt. So, ich habe jetzt letztens rausgefunden, dass man sich hier in Hamburg eine glutenfreie Pizza liefern kann. So, darüber habe ich mich eine Woche lang so doll gefreut, weil man einfach mal wieder so eine Normalität spürt. Und ich glaube, darüber könnte ich mich sonst bestimmt gar nicht so doll freuen, weil meine Freunde holen sich jeden Tag eine Pizza. So, es ist einfach eine ganz andere Dankbarkeit, die man manchmal verspürt, habe ich das Gefühl. Eine viel tiefergehende. Oder auch, dass man sich über so Kleinigkeiten freut, wenn meine Freunde sind überall unterwegs und schicken mir irgendwas, was es glutenfrei gibt, einfach weil sie gerade an mich denken oder bringen mir aus dem Urlaub was mit, weil sie sagen, das Produkt sieht total lecker aus. Und auch einfach diese Liebe, die man dadurch manchmal zu spüren bekommt. Wenn ich bei einer Freundin bin, schickt sie mir davor die Zutaten und sagt, können wir das so essen oder wollen wir lieber bei dir kochen? Traust du dich, das bei mir zu essen? Also, dass die Leute so auf einen Rücksicht nehmen, das lernt man so doll zu schätzen irgendwie. Und das finde ich ganz, ganz schön. Und ich glaube, das hat mir die Zöliakie auf jeden Fall manchmal auf andere Seiten nochmal gezeigt, als ich es ohne vielleicht jemals erfahren hätte.
Voll schön, ja. Hast du denn zum Abschluss noch irgendwelche letzten Worte an Betroffene oder weiß ich nicht, ich finde es irgendwie auch so schön, der Gedanke, dass man sich connectet, aber das ist vielleicht auch mal eine andere Geschichte, das können wir gleich auch noch machen. Vielleicht irgendwie so ein paar abschließende Worte.
Ja, ich würde einfach sagen, dass es voll in Ordnung ist, gerade wenn man die Diagnose frisch bekommen hat, erstmal verzweifelt zu sein, war ich auch. Ich habe auch erstmal nur geweint und gefühlt mein Leben gehasst. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man eben nicht den Sand in den Kopf steckt und dass man, habe ich es richtig rumgesagt? Ja. Den Kopf in den Sand steckt. So.
Ja, so.
Es ist ganz wichtig, dass man sich nicht isoliert und dass man lernt, mit der Zöliakie zu leben und vor allem auch rauszufinden, dass es eine schöne Seite an der Zöliakie geben kann und das ist auch im Vergleich zu ein paar Jahren später, ich weiß, das bringt immer nichts zu sagen, aber ich finde schon, wenn man diese Entwicklung sieht, ist es so viel einfacher schon geworden und so viel mehr Awareness ist irgendwo schon da und das ist halt total schön und ich würde sagen, dass man trotzdem sehr, sehr gut und sehr schön mit der Zöliakie leben kann und einfach nicht aufgeben sollte.
Und was ich gerade so ein bisschen random noch ranschließen wollte, was jetzt irgendwie mehr Sinn macht, das separat noch kurz. Ich finde auch, sich zu vernetzen ist irgendwie so wichtig. War das für dich auch so der Antrieb, deinen Instagram-Kanal zu gründen?
Ja, 100%. Weil ich, als ich die Diagnose bekommen habe, ultra überfordert war und ich kannte niemanden, der sich auch glutenfrei ernähren muss. Ich dachte auch, ich bin die Einzige. Sowas gibt es bestimmt nicht oft. Und es gab echt wenig im Internet und das ist tatsächlich echt schön, weil man durch diese Community, die ich online habe, teilweise nochmal ganz, ganz anders verstanden wird. Und dieses, ich glaube, das sind auch manchmal Gedanken und Gefühle, die man als Außenstehender nicht wahrnehmen kann. Man kann es zwar beobachten und sehen und man kann gut zusprechen, aber wie es sich wirklich anfühlt, im 5. Restaurant nachzufragen und aus Überforderung nichts zu essen zu finden, zu weinen oder aus Dankbarkeit auch manchmal zu weinen, ist, glaube ich, ganz, ganz schwer als Außenstehender manchmal zu begreifen. Und da ist es doch super schön, so Gleichgesinnte zu finden und zu merken, nicht nur mir geht es so.
Absolut. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, um mit mir ein bisschen über Zöliakie zu sprechen. Für alle, die noch mehr über das Thema erfahren wollen, du hast gerade schon über deinen Instagram-Kanal gesprochen, aber wie heißt der nochmal?
glutenfreier Alltag.
Sehr schön. Checkt das unbedingt aus. Und falls ihr weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Eine neue Folge kommt alle 2 Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Tschüss.